Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levente Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen: die gallischen Dörfer in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Will man zahlreiche kleinere Gemeinden zusammenlegen? Gemeindemitglieder sind not amused. Die Kritik wird lauter. Erst die Pandemie, jetzt der Hunger. Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Die Covid-Pandemie hat viele Länder in Lateinamerika gesundheitlich und wirtschaftlich hart getroffen. Und gegen Missbrauch versichert. Ein deutscher Unfallversicherer hat die beiden großen Kirchen in einem Brief aufgefordert, die sexualisierte Gewalt zu melden. Missbrauchstaten in kirchlichen Einrichtungen können auch als Arbeitsunfälle gewertet werden. Bereits gegen Ende letzten Jahres hatte das Kirchenparlament der evangelischen Kirche das Vorhaben, kleinere Gemeinden zusammenzulegen, veröffentlicht. Gemeinden und Pfarrer sollen so von Verwaltungsaufgaben und weiteren Verpflichtungen entlastet werden. In der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesischer Oberlausitz gibt es zahlreiche kleinere Gemeinden mit weniger als 300 Mitgliedern. Spitze bei den Kleinen ist der Kirchenkreis Prignitz. Die Kritik an den geplanten Zwangsfusionen der Landeskirche wird lauter. Man will uns unsere Identität nehmen, sagen Gemeindemitglieder der Initiative Kirche im Dorf lassen. Wird der Ton jetzt möglicherweise rauer? Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet.
Das ist unsere Kirche. Ich kann Sie gerne einladen. Wir gehen mal rein. Ich schließe auf. Und dann erzähle ich Ihnen etwas über die Historie der Kirche.
Der 59-jährige Andreas Haufe ist Maurer, Vorsitzender des Gemeindekirchenrats in Lennewitz. Ein kleiner Flecken in der verträumten Prignitz, gelegen an der Elbe-Havel-Mündung. Wenige Menschen, viele Störche. Die Gegend ist umgeben von hügeligen Wiesen, Auen und Feldern und Kirchtürmen wie der Dorfkirche Lennewitz.
Es ist ja eine Jugendstilkirche oder in der ausgehenden Zeit des Jugendstils errichtet. Und man kann bis zu den Fensterbrüstungen sehen, ganz klassisch, Jugendstil. Die Bemalung der Tonnendecke, das ist Bauernmalerei. Diesen Schmuck, diesen bäuerlichen Stil, den vermutet man so nicht.
Ein denkmalgeschütztes Kirchenjuwel, das Gemeindemitglieder in Eigenregie erhalten, schützen und pflegen. Dennoch, die Stimmung ist gereizt. Der Grund: die Kirchenleitung der EGBO, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, will kleine Gemeinden, die weniger als 300 Mitglieder haben, fusionieren.
Wir sind verärgert.
Man will uns die Identität nehmen, unser Engagement beschneiden und die Kirche wegnehmen, schimpft Andreas Haufe.
Wir haben dann kein Mitspracherecht mehr, um über dem Acker, wir haben zwar nicht viel, aber über den Acker zu entscheiden. Wir verlieren unsere Pfarrstelle, die eben nur alle 4 Wochen hier bei uns tätig ist. Und wenn man dann den Gemeindekirchenrat verliert, den Bezug verliert, obwohl die Kirche mitten im Ort steht und dass sie in Ordnung ist, weiß man ja. Und man sieht es ja, 18 Jahre haben wir gebraucht, um sie zu sanieren. Und nun werden wir sie los.
Maurer Haufe grundiert seine Kritik mit der Erinnerung an den Reformator Martin Luther.
Luthers Werte werden hier einfach missachtet. Man achtet nicht die Basis, sondern die Spitze, hatte ich jetzt das Sagen.
Im Herbst vergangenen Jahres hat die Synode der Brandenburgischen Landeskirche das Parlament der kirchlichen Selbstverwaltung die Mindestgemeindegröße mehrheitlich beschlossen. Das Ziel dahinter: die Menschen sollen sich auf gemeindliche Aufgaben konzentrieren, sich nicht in Verwaltungsaufgaben verzetteln. Nein, heißt es in vielen Prignitzer Gemeinden, man würde sich gerne selbst verwalten, die Aufgaben nicht einer anonymen und aufgeblähten Großgemeinde überlassen. So auch in Lennewitz. 32 Menschen leben im Dorf. Die Hälfte von ihnen sind in der Kirchgemeinde organisiert. Eine Quote, von der so manche Region träumen würde, meint Maurer Andreas Haufe und fordert:
unsere Eigenständigkeit lassen. Einfach sagen, es funktioniert. Die haben keine Last. Und auch uns. Uns ist niemals unser Kirchenrat zur Last geworden. Das machen wir freiwillig und wir machen es gerne.
Lennewitz ist Mitglied der Initiative Kirche im Dorf lassen, in der sich 46 brandenburgische Gemeinden organisiert haben. Gallische Dörfer, die gegen die Kirchenleitung revoltieren. Mit dabei auch Kuno, ein 80-Seelendorf in der Prignitz. Das liegt auf halber Strecke zwischen Magdeburg und Rostock. Als ersten Schritt plane man jetzt, Kirchenvereine zu gründen, erklärt Thomas Kern, Sozialpädagoge. Sonntags spielt er die Orgel im Dorf.
Wir versuchen durch die Vereinsbildung wieder Entscheidungsbefugnis im Ort zu lassen. Ein Verein hat ja auch viele positive Dinge. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Wir können uns Satzungen schreiben, die jetzt bezogen auf unser Kirchgebäude, auf die gemeindliche Arbeit, das gemeindliche Leben, das gemeinwesenorientierte Leben hier im Ort weiter stärken. Wir können natürlich Gemeindeglieder und auch Nicht-Gemeindeglieder werben, da mitzuwirken. Wir können selber auch Fördermittel beantragen.
Die Empfehlung lautet: Die Menschen könnten das Geld, was sie bisher in Form von Kirchensteuern zahlen, künftig und stattdessen in Kirchenvereine investieren. Das könne, sagt CDU-Mitglied Thomas Kern leicht erbost, keine Kirchenleitung der Welt verbieten. Zudem sei es ein Weg, um die Kirchgemeinde vor Ort zu erhalten. Klingt ein wenig wie ein Aufruf zum Kirchenaustritt. Nein, so könne man das nicht sehen, widerspricht Kern.
Ist ja auch eine Chance, die Menschen in der Kirche zu halten. Also ich sehe das gar nicht so als Aufruf zum Kirchenaustritt.
Die Menschen in der Prignitz im Ton klar, direkt. Deutlich wird das, wenn das Mikrofon aus ist. Christina Maria Bammel, Pröbstin der evangelischen Kirche, hat es bei ihren Vorortterminen auch schon erlebt. Sie werde schon mal grobschlächtig als Großstadttante beschimpft, erzählt sie. Wir treffen sie im dritten Stock des Konsistoriums in Berlin-Friedrichshain. Ein rot leuchtender, denkmalgeschützter Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert.
Hallo, guten Tag, Herr Richter. Freut mich sehr. Kommen Sie rein.
Der Aufruf zum Kirchenaustritt, um Kirchenvereine zu gründen, um kleinteilige Strukturen zu erhalten, sei schmerzhaft. Misslich nennt es Christina Maria Bammel. In der Landeskirche ist sie zuständig für Grundsatzfragen, eben auch das sogenannte Gemeindestrukturgesetz, in der die Fusion kleiner Gemeinden festgeschrieben ist.
Ich denke, es ist ein falscher Weg, zum Austritt aus der Kirche aufzurufen, zum Austritt aus der Gemeinschaft, aus einer Frustration heraus und aus der Sorge um Vermögen und Pachtland heraus. Aber der Aufruf ist ausgesprochen schmerzhaft.
Noch ist die Zahl kaum messbar, aber es gäbe erste Kirchenaustritte wegen der Gemeindefusion, gesteht Kirchenfrau Bammel. Wichtig ist ihr zu sagen, man agiere nicht von oben herab. Ganz im Gegenteil. Von vielen Kirchgemeinden in Brandenburg sei zu hören, dass sie den beschlossenen Weg der Gemeindefusion begrüßen. Man sei im Gespräch mit allen. Es gebe nicht nur erzürnte Menschen, unterstreicht Theologin Bammel und macht einen Kompromissvorschlag.
Es gibt die rechtliche Grundlage, die die Ausnahmemöglichkeit vorsieht. Das ist etwas, was bei den Kirchenkreisen liegt. Die Kirchenkreise erhalten dann einen solchen Antrag, wenn alle Vorschläge und alle Gesprächsmöglichkeiten erschöpft sind. Dann gibt es die Möglichkeit, einen solchen Ausnahmeantrag zu stellen.
Das könnten die Kirchenkreise, auch der Kirchenkreis Wittstock in der Prignitz, bis 2023 machen.
Ich denke, dass einige Gemeinden, zum Beispiel Gemeinden, die gerade durch erhebliche Strukturveränderungen gegangen sind, sagen, wir schaffen das jetzt nicht nochmal, wir wollen jetzt endlich mal so arbeiten, wie wir sind, dass solche Gemeinden solche Ausnahmeanträge stellen. Oder Gemeinden, die sagen, wir haben ein so enorm hohes ehrenamtliches Engagement, wir schaffen das Allermeiste ohne die Pfarrperson. Und wenn die Pfarrperson nur zu 12% ihres Arbeitsanteils bei uns vorbeikommt, egal, wir sind so gut aufgestellt, wir haben einen ehrenamtlichen Verkündigungsdienst, wir haben eine ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit, dann ist das okay.
Eins möchte Pröbstin Christina Maria Bammel noch loswerden. Hier wolle niemand kleinen Gemeinden etwas überstülpen. Die Kirchenleitung müsse vielleicht noch etwas mehr und auch besser kommunizieren, sagt sie.
Die Gespräche sind nicht fertig. Wir sind nie damit fertig, miteinander unsere Ansichten auszutauschen.
Laut der Freiburger Studie zur Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer, herausgegeben von der EKD, wird sich die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche bis 2060 halbieren. In Brandenburg würde es nur noch 1 Million Kirchgänger geben. In der Prignitz werden sich dann alle höchstwahrscheinlich mit Namen kennen. Ob es zu einer Versachlichung des Streits kommt? Ungewiss. Die in der Initiative Kirche im Dorf lassen organisierten Kirchenmitglieder sind aufgebracht. Revoluzer, die gegen die Kirchenleitung revoltieren. Kirchenobere brauche man nicht, die Kirchenleitung sei verzichtbar, heißt es. Ein Pfarrer komme eh selten vorbei, sagt Andreas Haufe aus Lendewitz. Man überlege bereits, erzählt er, künftig einen eigenen Pfarrer, einen Mietprediger zu engagieren. Gezahlt aus der eigenen Tasche.
Vielleicht leisten wir uns sogar einen Pfarrer und bitten irgendjemanden, ob er nicht zu uns kommt, wo wir dann eben das Fahrgeld übernehmen oder eben die Fahrkosten und dergleichen. Das kann man jetzt noch gar nicht absehen.
Ein Beitrag von Christoph Richter.
Die Covid-Pandemie hat viele Länder in Mittel- und Südamerika hart getroffen, auch wenn in Teilen des Kontinents das normale Leben eingekehrt ist. Die Menschen ihren Alltag wieder haben, ist dennoch in einigen lateinamerikanischen Staaten das Gesundheits- wie auch Wirtschaftssystem weitgehend eingebrochen. Das Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, Adveniat, hat jetzt darauf hingewiesen, dass sich auch die Ernährungslage auf dem Kontinent dramatisch verschlechtert hat, weil viele Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten verloren gegangen sind. Andreas Wecker war in Guatemala unterwegs und hat Familien getroffen, die Hilfe brauchen, um nicht zu verhungern.
Praktisch die Hälfte der Kinder in Guatemala bekommt nicht ausreichend zu essen. Dieses Problem ist nie angemessen behandelt worden.
Seit die Ernährungswissenschaftlerin Carolina Magallanes vor 30 Jahren aus Brasilien nach Mittelamerika gekommen ist, widmet sie sich dem Thema frühkindlicher Unterernährung. Als Leiterin der Bischöflichen Kommission zur Unterstützung von Kleinkindern, einer katholischen Einrichtung, weiß sie, dass Kinder in keinem anderen Land Lateinamerikas an einer so hohen Rate chronischer Unterernährung leiden wie in Guatemala.
Wir als kirchliche Organisation mit pastoralem Auftrag organisieren Freiwilligengruppen in den Gemeinden. Wir bilden Gesundheitsmentorinnen aus, damit sie Familien während einer Schwangerschaft begleiten. Sie sollen sich mit Gesundheitsthemen auskennen und auch nach der Geburt eines Kindes bei Ernährungsproblemen beraten können. So geben sie ihr Wissen an die Familien weiter.
Die kirchlichen Hilfsorganisationen haben nicht die Möglichkeit, sich in allen bedürftigen Regionen zu engagieren. Einige abgelegene Maya-Dörfer sind nahezu abgeschnitten vom Rest des Landes. In dem Weiler Parashkin arbeitet die Grundschullehrerin Carmelina Lisch. Das Bildungsministerium hat ihr dort kurz vor Beginn der Pandemie eine Stelle zugewiesen.
Als ich zum ersten Mal hierher kam, war ich erschüttert. Die meisten Kinder waren schon vor der Corona-Krise unterernährt. Das zu sehen, ist traurig. Als Lehrerin frage ich mich, was ich hier unterrichten soll. Eigentlich bräuchten die Familien vor allem Informationen, wie sie ihr Überleben sichern können.
In Zeiten der Klimakrise gelten traditionelle Lebensweisen indigener Völker als Wegweiser in Richtung eines nachhaltigen Lebensstils. Doch tatsächlich hat Covid die Ureinwohner vieler Länder noch weiter an den Rand ihrer Gesellschaften gedrängt. In Guatemala hat die chronische Mangelernährung unter der Maya-Bevölkerung während der vergangenen beiden Jahre deutlich zugenommen. Carmelina Lisch macht einen Kondolenzbesuch. Sie öffnet eine Tür aus alten Brettern und betritt einen kleinen Raum mit Wänden aus Lehm und mit blankem Erdboden. Mehrere Frauen in den bunten Trachten der Maya-Kaxikel-Kultur sitzen auf weißen Plastikstühlen neben der jungen Witwe Marta. Die Lehrerin grüßt sie höflich in der Sprache Kaxikel.
Vielen Dank, dass Sie uns empfangen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Carmelina Lisch. Ich bin die Lehrerin Ihres Sohnes. Heute komme ich in Begleitung eines Journalisten. Er möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Wenn Sie einverstanden sind, können Sie auf Kaxikel antworten. Ich übersetze. Sie ist die Mutter meines Schülers, José Angel. Am vergangenen Montag hat sie erfahren, dass ihr Mann in den USA bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Über diese Nachricht sind wir alle sehr bestürzt. Die Besucherinnen kommen, um sie zu unterstützen, sie aufzumuntern. In diesem Moment hat sie keine Träume mehr, keine Zukunftswünsche, nur Schmerz. Aber sie ist bereit, auf ihre Fragen zu antworten.
Die junge Frau muss sich jetzt alleine um ihre drei Kinder kümmern. Sie erzählt von ihrem Mann, der seit seiner Kindheit als Tagelöhner gearbeitet hat.
Er besaß nur wenig eigenes Land und musste immer nach Arbeit suchen. Er hat darunter gelitten, dass er den Kindern keine neue Kleidung kaufen konnte, dass er ihnen kein besseres Leben ermöglicht hat. Der Lohn für seine Arbeit war nie gerecht. Es reichte nicht zum Leben. Deshalb hat er schon lange davon geträumt, in die USA zu gehen. Mit der Pandemie wurde alles noch schlimmer und er entschied sich, loszuziehen.
Auf dem staubigen Boden picken 10 gelbe Küken zwischen den Beinen der Besucherinnen nach Krümeln. Eine der Frauen ist die Tante des Verstorbenen.
Die Pandemie hat das Leben vieler Familien hier unmöglich gemacht, vor allem die Ausgangssperren. Wie soll man sein Feld bestellen, wenn man nicht nach draußen darf? Mais und Bohnen werden immer teurer. Wie soll man das bezahlen? Viele Familien haben nicht mehr genug zu essen. Und wer die Möglichkeit hat, in die USA zu reisen, lässt sich darauf ein, ohne lange darüber nachzudenken. Zahlreiche unserer Nachbarn haben es geschafft. Ihre Familien leben jetzt besser. Sie haben einen Fortschritt erlebt. Uns aber ist es schlecht gegangen. Die Mutter sagt, der Hunger sei keine große Sache für sie. Daran ist sie schon seit ihrer Kindheit gewöhnt. Auch die Heirat hat das nicht verändert. Manchmal hört sie von Leuten, die Fleisch essen. Das kennt sie nicht. Für sie sind Reis und Bohnen das beste Essen. Das reicht. Aber manchmal hat sie auch gar nichts zu essen. Wenn sie nur ein bisschen was hat, gibt sie es ihren Kindern. Die sind ihr das Wichtigste.
Der Weiler Paraschkin liegt keine 40 Kilometer von dem Hochlandstädtchen Tecpan entfernt, einem der ersten Orte Mittelamerikas, in denen das Coronavirus viele Todesopfer gefordert hat. Der Arzt Joel Cuch-Cuch ist in dieser Gegend aufgewachsen. Er kennt die Nöte der Menschen.
Pero el problema que tenemos.
Die Leute hier arbeiten jeden Tag, um am nächsten etwas essen zu können. Wer nicht arbeitet, hungert. Aber der Verdienst reicht nicht aus, um das gesunde Überleben einer Familie zu sichern. Viele ernähren sich ausschließlich von Mais-Tortillas, Bohnen und Kaffee. Damit decken sie zumindest den Bedarf an Kohlenhydraten. Das ist aber nicht genug für eine angemessene Ernährung und führt gerade bei Kindern zu Problemen.
Die medizinische Assistentin von Dr. Cuch-Cuch, Emily Guzman, sitzt neben einem großen Tisch, auf dem eine mechanische Waage steht. In letzter Zeit hat sie noch viel häufiger als sonst mit Kindern zu tun, deren Gewicht deutlich zu gering ist.
Ich führe Statistiken über das Wachstum und das Gewicht der Kinder, die ins Gesundheitszentrum kommen. Kleinkinder mit Unterernährung haben einen traurigen, apathischen Blick. Sie sind dürre und wollen immer nur schlafen. Viele lernen erst sehr spät zu laufen und zu sprechen. Doch gerade ein junges Gehirn braucht Proteine, Kohlenhydrate und Fett, um sich ordentlich zu entwickeln.
In einigen ländlichen Gebieten Guatemalas lag die Wirtschaft wegen der Corona-Maßnahmen lange weitgehend still. Märkte waren geschlossen. Viele Menschen dürften ihre Dörfer nicht verlassen, nicht einmal, um auf ihren Feldern zu arbeiten. Die meisten Einschränkungen sind längst aufgehoben, doch die Auswirkungen des wirtschaftlichen Einbruchs werden noch lange zu spüren sein. Die Ernährungswissenschaftlerin Carolina Magallanes, die für die katholische Bischofskonferenz arbeitet, rechnet damit, dass noch viel mehr Kinder unter chronischer Unterernährung leiden, die ihre intellektuelle Entwicklung bremst. Deshalb legt die Bischöfliche Kommission zur Unterstützung von Kleinkindern besonders großen Wert auf eine angemessene Ernährung schwangerer Frauen.
Gerade jetzt ist es so wichtig, dass die Familien die Bedeutung der Schwangerschaftsbegleitung verstehen. Die Unterernährung beginnt schon im Mutterleib. Um dem entgegenzuwirken, fördern wir Projekte der Ernährungssicherheit. Die Menschen müssen Zugang zu ausgewogener Nahrung bekommen. Als Kirche sind wir dazu berufen, den Hungrigen zu helfen, den Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben, den Schwächsten.
Die Covid-Pandemie und die folgenschweren Probleme für Guatemala. Andreas Burke berichtete. Ende April hat sich einer der großen deutschen Unfallversicherer im Missbrauchsskandal der Kirchen zu Wort gemeldet. In einem Schreiben hat die Versicherung die beiden großen Kirchen darauf aufmerksam gemacht, dass Fälle sexuellen Missbrauchs Versicherungsfälle sein können und daher eine Anzeigepflicht gegenüber der gesetzlichen Versicherung, Unfallversicherung VBG bestehe. Bekannte und neuere Fälle sollten deshalb schnellstmöglich gemeldet werden, heißt es in dem Brief. Frage: Warum muss erst eine Berufsgenossenschaft Gesellschaft aktiv werden? Warum haben die Kirchen sich nicht früher schon an die Unfallversicherung gewandt? Die beiden Kirchen scheinen von dem Brief überrascht worden zu sein. Sie prüfen das Anliegen. Aktuell hat der Unfallversicherer Betroffene aufgerufen, sich selbst bei ihr zu melden. Mehr dazu von Veronika Wawacek.
Betroffene mag der Versicherungssprech irritieren, aber rechtlich gesehen können Fälle sexuellen Missbrauchs als Berufsunfall behandelt werden. Geschädigte könnten dann Leistungen von der Unfallversicherung bekommen, etwa für Therapien. Darauf hat die gesetzliche Unfallversicherung VBG kürzlich die evangelische und die katholische Kirche hingewiesen und sie an ihre Anzeigepflicht erinnert. Eine Versicherung will also proaktiv Geld zahlen? Der Sozialrechtler Martin Schaffhausen vom Deutschen Anwaltverein hält das für einen durchaus bemerkenswerten Schritt.
Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Also diese Information der Verwaltungsberufsgenossenschaften an die Kirchen ist kein Tagesgeschäft. Wobei ich sagen muss, die Berufsgenossenschaften sind wie andere Sozialversicherungsträger auch verpflichtet, zu informieren, zu beraten.
Diese Verpflichtung könne auch so interpretiert werden, wie es die Berufsgenossenschaft VBG jetzt, 12 Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals, gemacht hat. Ende April schrieb die VBG einen Brief an die Kirchen, der nun öffentlich wurde. Erst durch das im Januar veröffentlichte Münchner Missbrauchsgutachten habe man das Ausmaß des Leids ermessen können, so VBG-Sprecher Pierre Stage.
Das haben wir ausgewertet und haben dort viele Missbrauchsfälle festgestellt, wo wir gesagt haben, diese könnten bei uns unter Versicherungsschutz stehen. Und den Geschädigten, die furchtbares Leid erlitten haben, wollen wir mit allen geeigneten Mitteln unsere Unterstützung anbieten, damit sie ihr Leid psychisch aufarbeiten können.
Als Parteinahme für die Betroffenen wertet der Sozialrechtler Martin Schaffhausen diesen Schritt der VBG nicht. Dennoch könne das Geschädigten helfen.
Es ist tatsächlich eine Verrechtlichung und bietet eben Möglichkeiten in einem Rechtsrahmen, die das Sozialverwaltungsverfahren vorgibt und das sozialgerichtliche Verfahren vorgibt, dann doch durch neutrale Dritte Gerechtigkeit zu erfahren.
Weil Geschädigte dann beispielsweise sogar vor ein Sozialgericht ziehen könnten, um Leistungen zu erstreiten. Die Betroffenen begrüßen den Schritt der VBG ausdrücklich, wie es in einer Mitteilung zweier Betroffeneninitiativen heißt. Auch die unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, sieht das Schreiben positiv, wenngleich es in ihren Augen reichlich spät kommt.
Es ist ein Versäumnis der jeweiligen Kirchen, also beider großer Kirchen, dass das nicht schon flächendeckend jeweils zum Bekanntwerden von Taten, also da, wo sie davon erfahren, das nicht von sich aus getan haben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wir sind heute im Jahr 2022. Und insofern muss ich sagen, war ich auch überrascht, jetzt und nicht schon früher diesen Hinweis der Unfallversicherer zu lesen.
Wer kann welche Hilfen bekommen? Wann wird ein sexueller Missbrauch als Unfall gewertet? Für die Missbrauchsbeauftragte Klaus braucht es hier noch eindeutigere Informationen als die, die die VBG auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Denn Betroffene müssten sich schon vorab überlegen.
Auch wenn mir der Klageweg vor einem Sozialgericht offen steht, muss ich mir vielleicht auch klar machen, dass es auch dort eine erste und eine zweite Instanz gibt und dass es am Ende heißen kann, dass ich mehrere Jahre in Verfahren verbringe.
Die belastend für die Betroffenen sein können, weil tief vergrabene Erinnerungen wieder hochkommen und die nicht zwangsläufig mit einem für die Betroffenen zufriedenstellenden Ergebnis enden.
Aus München, Veronika Wawacek. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Sprechstunde mit meiner Kollegin Christina Sartori.